Willkommen zu Abraham und zum letzten Teil sozusagen dieser Predigtreihe. Und Abraham, davon haben Sie ja gehört, hat sehr unterschiedliche Zeiten in seinem Leben erlebt. Und zu dem Text, zu dem ich gleich kommen werde, hat er eine Zeit vorher erlebt, da ging es ihm gut. Er lebte im Land mit den Philistern und ein König und der Heerführer, ein Philisterheerführer, was ja eigentlich Feinde gewesen sind, sagten zu ihm, wir erkennen, dass Gott mit dir ist. Wir erleben, dass Gott durch dich an dir handelt. Dein Gott ist stärker als unser Gott. Und sie erleben im Miteinander, im Streit um einen Brunnen und in einer Wüste ist das Wasser lebensnotwendig, dass es zu einer Einigung kommt, zu einem Miteinander, dass Abraham in einem fremden Land an einem Brunnen leben darf. Das Wort, dieser Ort, der heißt Beersheba und da bedeutet Vertrag über einen Brunnen. Und wie jeder Christ leichte Zeiten erlebt mit Gott und manche schweren, kommt Abraham, wo wir jetzt gleich zu dem Predigtext kommen, aus einer Zeit eines jahrelangen, schönen, ruhigen Miteinanders mit Gott und mit seiner Umgebung. Und dann geschieht etwas, das Gott ihn anspricht und das lese ich vor. Sie sehen es auch gleich hier vorne. Wer eine Bibel mit hat, kann es aufschlagen, Genesis oder 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19, zur Erklärung, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, den Isaak und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen der Berge, die ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, Darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Das sind mehr als meine Haare. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und deinen Samen werde ich segnen, alle, und in deinen Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Das ist der Predigttext. Die Predigt wird aber nicht den ganzen Predigttext in aller Fülle jetzt ausfüllen. Nicht, dass Sie denken, Sie haben jetzt 2 Stunden noch vor sich. Die erste Überschrift, die ich Ihnen sagen möchte, den ich über diese Verse stellen möchte, ist, dass Gott spricht. Gott spricht. Und wir haben eben das Lied gesungen, Gott, du sprichst Worte des Lebens, Worte der Liebe. Sie haben eben gesehen, wie meine Frau aus ihrem Dienst als Musikdiakonin verabschiedet worden ist, und es ist unser Sohn, der neben ihr stand. Ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt gefragt, sind das Worte der Liebe? Worte des Lebens, des Friedens, die Abraham hier hört und die wir vielleicht auch manchmal von Gott hören. Gott spricht Abraham an, nach einer Zeit, wo es ihm jahrelang gut ging, kein Kampf, kein Streit, keine Schwierigkeiten in einem fremden Land. Und hier steht da, dass Gott Abraham prüfte. Und erst im Vers 16, ich weiß nicht, ob Sie schon so mitgehört haben, zeigt sich das, was er eigentlich prüfen wollte, nämlich Abrahams Gehorsam. Ich will schöne Zeiten nicht schlecht reden. Ich will einfache Zeiten nicht dadurch kaputt machen. Aber manchmal, wenn es uns über eine lange Strecke einfach gut geht, stehen wir in der Gefahr, dass sich unsere Prioritäten verschieben. Und dass Gott ganz unbemerkt nach hinten wegrutscht, weil es läuft doch alles. Wofür brauchen wir Gott dann? Und vielleicht war das eine solche Situation, wo Gott sagte, das möchte ich nochmal wissen, ist Abraham wirklich mit ganzem Herzen bei mir? Und er tut es auf eine Art und Weise, ich lese Ihnen den Text nochmal kurz vor, er spricht ihn an und Abraham sagt, hier bin ich. Ich denke manchmal so an Begegnungen, die man hat. Hallo, Tobias. Ja. Ja. Oder so, kennen Sie diese Gespräche, die manchmal so halbherzig sind? Und hier ist jemand, der sagt, hier bin ich. Der sich ganz auf Gott ausrichtet. Und Gott spricht, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh hin und opfere ihn. Gott sucht sich nicht etwas aus als Prüfung, was ganz leicht ist. Wenn er vielleicht gesagt hätte, geh hin und schüttere diesen Brunnen zu, ich werde dir einen neuen zeigen. Das wäre nichts Neues gewesen für Abraham. Wenn er gesagt hätte, lass deine Familie zurück, ich will dir etwas zeigen, ganz für dich alleine. Das wäre nichts Neues für Abraham. Er geht an den Punkt, den Abraham besonders liebt, seinen Sohn. Er geht an dieses Zentrum des Lebens von Abraham und sagt, ich möchte, dass du mir diesen Sohn gibst. Wie geht es uns damit? Ist das so einfach wegzuschieben und zu sagen, ja, das ist ja Abraham? Ich glaube nicht. In 1. Thessalonicher 2,4 schreibt Paulus, dass Gott derjenige ist, der unsere Herzen prüft. Und zwar immer wieder aufs Neue. Das Prüfen ist nicht eine böse Eigenschaft von Gott, sondern dieses Prüfen ist etwas, wo Gott uns immer wieder als seine Kinder neu anspricht und uns fragt, stimmen deine Prioritäten noch? Bist du noch dran an mir? Hat sich etwas dazwischen geschoben, was du lieb hast? Hat sich etwas dazwischen geschoben, irgendwelche Dinge, Verhaltensweise, Ziele von dir? Das Hobby, das uns abhält, Zeit für andere zu nehmen, die unsere Hilfe brauchen? Die Karriere, die von uns möglicherweise verlangt, keine Zeit für den Gottesdienst zu haben? Der Freund, der Freundin, die uns immer wieder von Gott wegziehen und sagen, du kannst ja gerne in die Kirche gehen, du kannst ja auch zum Gottesdienst gehen, aber wenn wir zusammen sind, bitte sprich nicht über Gott. Das eigene, der Traum vom eigenen Haus, vom bestimmten Wohlstand, von neuem Auto, das ist alles nicht schlecht prinzipiell. Aber ich hoffe, es geht Ihnen wie mir, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich auf einmal innerlich spürte, da ist irgendetwas in mir, was Gott lieber haben könnte, und ich weiß das vielleicht gar nicht genau. Ich möchte hier wirklich Sie auch auffordern, sich dem mal nachzugehen und sagen, gibt es Dinge in Ihrem Leben, die das Leben mit Gott behindern? Ich finde das eine sehr herausfordernde Frage. Und eine Frage, die ganz existenziell in die Tiefe geht, in die Beziehung mit Gott. Hiob hat das auch erlebt. Hiob ist von Gott auch geprüft worden. Bei Hiob war es aber anders als bei Abraham. Hiob wurde seine Familie genommen und er war traurig und litt sehr darunter. Hier ist es fast eine Stufe mehr, könnte man sagen. Hier wird Abraham aufgefordert, seinen Sohn selbst zu töten. Vielleicht geht es Ihnen so, ja Gott, wenn mein Beruf mich hindert oder meine Arbeitsstelle mich hindert, ganz zu dir zu kommen, dann nimm sie mir. Wenn es da Freunde gibt, die einen schlechten Einfluss auf mich haben, dann nimm sie mir. Das wäre zwar traurig und schlimm, aber dann nimm du sie mir. Wir sind aber aufgefordert zu prüfen und zu sagen, muss ich es vielleicht abgeben von mir selbst, weil ich erkenne, hier tritt etwas zwischen Gott und mich. Das kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein, der nötig wird. Ich komme zu Punkt 2. Abraham geht. Und etwas, was mich immer wieder bei Abraham sehr erstaunt und mich anspricht, ist, er ist 1:1 gehorsam. Er geht ohne zeitliche Verzögerung. Er sagt, am nächsten Tag bricht er auf. Es gibt kein Wenn und Aber, es gibt keine Diskussion. Habe ich Gott vielleicht nicht richtig verstanden? Das kann Gott nicht machen. Gott, du hast doch gesagt, das ist der Nachkomme von mir, der Anfang eines riesigen Volkes sein wird. Das kann doch nicht gehen. Er ist nicht Jona, der gesagt worden ist, geh in die Richtung und sich abmacht in die Richtung. Er lässt sich keine Hintertürchen offen. Es steht, dass er sogar das Holz für dieses Opfer selbst gespalten hat. Er hat es nicht jemand anders machen lassen. Er bereitet alles vor. Es ist nicht so, dass er loszieht und sagt, ach Gott, jetzt habe ich doch glatt das Holz vergessen. Jetzt muss ich nochmal zurück das Holz holen. Klappt jetzt nicht. Tut mir leid mit dem Opfer. Muss noch ein bisschen warten. Nein, das nicht. Corrie ten Boom, Eine Christin, die ein Konzentrationslager überlebte, hat gesagt, anhaltender Gehorsam ist die einzige Bedingung. Zögernder Gehorsam ist Ungehorsam. Anhaltender Gehorsam ist die einzige Bedingung, zögernder Gehorsam ist Ungehorsam. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Abraham ist ein Vorbild für nicht zögerlichen Gehorsam. Ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Predigt auch, immer wenn ich meinen Sohn gesehen habe, gefragt, was mag in ihm als Vater vorgegangen sein? Was gab ihm die Kraft, so zu handeln? In Hebräer 11 schreibt Paulus, dass Abraham an die Auferstehung von Isaak geglaubt hat. Also daran, dass wenn er Isaak opfert, Gott durch irgendein Wunder Isaak auferstehen lässt und wieder zum Leben bringt. Das steht dort nicht im alten Text. Ich kann mir das vorstellen. Und jetzt habe ich dann gedacht, ja, ist es dann wirklich so der große Schritt? Und was sagt uns das heute? Das mag Abraham geglaubt haben, dass dein Sohn gleich wieder zum Leben kommt nach dem Opfer oder vielleicht etwas später. Das Erste, was ihm wichtig war, war der Gehorsam. Er hat nicht gezögert. Und ich habe mich gefragt, wenn Gott von uns Gehorsam fordert, zum Beispiel, der Chef kommt in den Büroraum und sagt, ich möchte, dass Sie sagen, die Lieferung ist schon raus, wenn der Kunde anruft, obwohl es noch im Hof der LKW steht. Wir sollen nicht lügen. Und wenn dann der Punkt ist, dass es möglicherweise sogar ein Choleriker ist, dieser Chef, was ja manche Chefs auch sind, und Sie stellen sich vor, dann würden Sie es aufstehen und sagen, nein, das mache ich nicht. Würden Sie ja nicht innerlich auch um ein Wunder beten, dass der Chef Sie nicht anschreit oder Sie entlässt? Ist das, wenn wir in schwierige Lebenssituationen kommen, wo die Frage ist, sind wir Gott gehorsam oder gehen wir einen anderen Weg? Erhoffen wir uns nicht alle auch das Wunder, dass das nicht zu Schwierigkeiten in unserem Leben führt? Ich habe mich dann etwas gefragt, ist das Wunder, die Auferstehung eines Jungen für Gott ein größeres Wunder, als uns zu bewahren vor bösen Menschen, vor Schwierigkeiten in unserem Leben. Ich glaube, dass wir alle dann hoffen, dass ein Wunder geschieht, wenn wir gehorsam sind in Schwierigkeiten unseres Lebens. Da ist kein großer Unterschied zu Abraham. Ich wünsche Ihnen und mir, dass es auch keinen Unterschied gibt in der Bereitschaft, Gott gehorsam zu sein. Wir kommen zum dritten Punkt. Gott greift ein. Sie haben vielleicht noch das Bild vor Augen. Marc Chagall hat das sehr wunderbar gemalt. Diese Spannung, diese Situation. Das Messer in der Hand. Der Junge gebunden auf dem Opferaltar. Es vollzieht sich fast. Und dann in dieser Spannung kommt auf einmal der Ruf, Abraham, Abraham. Und das ist einer der ganz seltenen Male, dass Gott jemanden anspricht und den Namen zweimal ruft. Abraham, Abraham, das zeigt die Dringlichkeit dieser Situation. Auch Gott sieht, dass Zeit ist zum Eingreifen. Und es steht an dieser Stelle, dass es der Engel des Herrn ist. Und aus dem weiteren Text wird klar, dass er für Gott spricht. Nun sehe ich, es ist Gott. Und nur mal als Ausblick auf etwas, was ich noch später ansprechen werde, ist, dass Jesus manchmal auch als Engel des Herrn bezeichnet worden ist. Hier ist nicht ein Engel als Bote unterwegs, sondern hier spricht Gott selbst. Der Engel des Herrn spricht ihn an und wieder ist die Antwort von Abraham, hier bin ich. Und er sagt, halt ein, tu es nicht. Nun sehe ich, dass du mir vollständig gehorsam bist und dass du selbst das, was dir am liebsten ist auf dieser Welt, mir opferst, mir geben willst. Halt ein, es ist nicht nötig, ich weiß, dass du es tun würdest. Ich glaube nicht, dass Abraham auf dieses Erscheinen Gottes hin spekuliert hat. Ich glaube, er hätte es tatsächlich durchgezogen. Und was dann passiert ist, dass Abraham Isaak losbinden darf, ihn wieder in die Arme nehmen darf, ihn in dieser Beziehung bleiben darf. Das ist nicht unbedingt das, wie Gott uns prüft. Es kann sein, dass Gott von uns etwas fordert. Und ich wollte Ihnen dazu etwas zeigen. Ich nehme an, das haben Sie schon alle schon mal gesehen, eine Bibel. Und Abraham wusste ungefähr, das ist bei meiner Bibel die Seite 16. Das ist das, was Gott von Abraham wusste. Er wusste nicht, dass Gott später sagen würde, ich will keine Menschenopfer. Er wusste nicht, wie Gott manches sieht. Es nennt sich fortschreitende Offenbarung, dass Gott im Laufe der Menschheitsgeschichte immer mehr seinen Willen offenbart. Und wir haben zumindest die Möglichkeit, von Gottes Willen zu wissen, gucke ich gerade, dass ich die Sacherklärung nicht mitzähle. Einen Augenblick. ...463 Seiten im Neuen Testament. Und 1282 Seiten im Alten Testament. Also knapp 1800 Seiten könnten wir Gottes Willen erfahren, wenn wir uns Zeit nehmen, das zu lesen. Und wir würden mehr wissen über seinen Willen und wir würden von vielen Menschen erfahren, dass Gott in dem Gehorsam seiner Kinder treu ist und hilft. Gott greift ein an diesen Punkt, wo Abraham bereit ist, seinen Sohn zu opfern, und es geht darum, dass er dann sagt, du bist mir gehorsam gewesen. Es gibt nichts mehr als Gehorsam. Mehr als ein Gehorsamschritt ist nicht möglich. Es gibt nicht etwas, was Sie zusätzlich für Gott tun können. Sie können Gott nicht mehr Ehre tun, als ihm gehorsam zu sein. Gott wird niemals sagen, gut, du bist gehorsam gewesen, aber hier ist einer, der war gehorsam und der hat mir noch zusätzlich was gegeben und hat noch zusätzlich was für mich gemacht. Das finde ich total klasse. Ein Christ gehört Gott zu 100%. Zu Gott gehören 24 Stunden eines Tages. Alle Kraft, Das Geld, was sie zurzeit noch im Portemonnaie haben, gehört Gott, und das, was sie auf der Bank haben und wo sie Geld haben, ihr Haus, ihre Wohnung, ihre Freunde, all das gehört Gott. Was wollen sie Gott mehr geben als das, was sie haben? Es gehört schon alles Gott. Das höchste Gut, was wir Gott bringen können, ist Gehorsam. Ich habe ein Zitat, möchte ich Ihnen dazu noch sagen, was mich sehr nachdenklich gemacht hat an dieser Stelle. Ich habe es zwar übersprungen an einer anderen Stelle, aber ich möchte es Ihnen doch sagen. Mark Twain, ein sehr bekannter amerikanischer Schriftsteller, hat gesagt: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Davon gibt es einige. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Wir können über viele Dinge diskutieren, wie Gott an einer bestimmten Stelle sich Gehorsam wünscht. Es steht das Wort Internet oder Fernsehen nicht in der Bibel, ich weiß es. Und trotzdem müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um, wie ist ein gesunder Umgang mit Gott da für möglich? Aber gibt es jemanden als Christ, der einen Zweifel daran hat, dass Menschen ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus in Gottes ewigen Zorn gehen? Gibt es einen Christen, der daran Zweifel hat, dass wir einander lieben sollen? Das sind ganz klare Aufforderungen. Ich nenne nur zwei. Und wenn jemand daran Fragen hat, kann er gerne hinterher auf mich zukommen, werde ich ihm Bibelstellen dazu nennen, die das sehr klar formulieren. Sind wir schon so weit, dass wir sagen können, das, was wir von Gott erkannt haben und wo wir gehorsam sein sollen, dass wir das umsetzen, um uns nicht zu drücken, anstellen zu sagen, ja, das weiß ich aber nicht so genau, was Gott da von mir will. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Gott bekräftigt seine Verheißungen. Es fällt auf, wenn man diesen Text sich anguckt, dass Gott bei sich selbst schwört. Das finden Sie ganz selten. Vielleicht kennen Sie Menschen, wenn jemand sagt, ja, das mache ich, wo Sie innerlich denken, was da eigentlich ich gehört habe, ist, ja, ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Wenn Gott sagt, ich mache das, dann wird es geschehen. Und besonders dann wird es dann geschehen, wenn Gott sagt, ich schwöre, dass es geschieht. Er bringt diesen Segen der Nachkommenschaft, der Herrschaft, diese Herrschaft, die heißt, sie sollen in den Toren der Feinde bestimmen können. Das ist ein Ausdruck, der meint, in den Toren, in den Eingangsbereichen der Städte der damaligen Zeit wurde Rechtsprechung gemacht. Wer an dieser Stelle bestimmte, herrschte in der Stadt. Also die Nachkommen Abrahams werden über ihre Feinde herrschen. Ich habe mir das angeguckt. Das ist für Abraham nichts Neues. Da ist er bereit, seinen Sohn zu opfern. Gott greift gerade noch so ein. Und was passiert? Keine zusätzliche Belohnung. Kein, jetzt gebe ich dir noch einen drauf für deinen Segen. Das ist es nicht. Abraham ist gehorsam und Gott geht weiter mit ihm an das Ziel, das er von Anfang an gesagt hat. Es gibt da auch andere Ausnahmen. Saul, der erste König der Israeliten. Gott sagt, du sollst König sein. Ich will mit dir sein. Und dann gibt es eine Stelle, wo der Gehorsam von Saul abbricht, wo er von Gott sich weicht und sagt, mir sind die Leute näher als du. Mir ist es lieber, wenn mein Volk mir Beifall klatscht, als dass du sagst, ich bin dir, also gut, dass du mir gehorsam bist. Und dann beruft Gott David als Nachfolger von Saul. Wir haben als Christen eine Bestimmung. Wir sind berufen zur Ewigkeit mit Gott. All das, was wir tun, dient dieser Verheißung. Und wir müssen aufpassen, nicht hinten runterzufallen in ein besonderes Lohndenken, wo gesagt wird, Gott, ich habe einmal im Monat in der Gemeinde gepredigt. Kann ich dafür ein paar Stufen höher rutschen? Gott, ich bin Ältester gewesen der Gemeinde. Kann ich dafür über zwei Städte mehr herrschen in der Ewigkeit? Gott hat einen Plan mit uns, mit jedem von uns. Und am Anfang dieser Zeit sagt er schon das Gute über jeden Einzelnen von uns. Unsere Aufgabe ist es nicht, mit ihm zu reizen, mit ihm zu gucken, was können wir noch rausreißen, sondern unsere Aufgabe ist es, Schritt für Schritt gehorsam zu sein. Was können wir von einem Mann lernen, der über 4000 Jahre lang schon tot ist? Es ist ja die letzte Predigt. Was können wir lernen? Er wird als Glaubensheld bezeichnet. Und wir können, denke ich auch, das ist durch die vielen Predigten deutlich geworden, wir können viel von ihm lernen. Aber wir können vor allen Dingen von ihm lernen, dass es gut ist, Gott gehorsam zu sein. Ich habe Theologie studiert und habe auch eine bestimmte, also immer wieder mit Predigten mich auseinandergesetzt und bin auch gelehrt worden. Und ich komme jetzt zum Schluss, das ist so ein ganz typisches für eine Predigt, dass man zum Schluss kommt. Und das Typische für eine Predigt ist, dass nun eine Zusammenfassung kommt. Und ich habe mir überschrieben, statt einer Zusammenfassung. Es gibt in der ganzen Bibel nur einen Vater, nur einen einzigen Vater, der seinen Sohn geopfert hat. In Römer 8, 32 schreibt Paulus, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat seinen Sohn für uns alle hingegeben und ist bereit, mit ihm alles zu geben. Kann es sein, dass uns manchmal kleinliche Angst und Misstrauen, dass Gott uns Gutes will, auffällt, ihm gehorsam zu sein? Ist nicht der Sohn Gottes das, was wir für unser Leben brauchen? Amen. Ich bitte Sie, zum Gebet aufzustehen. Gott, ich danke dir dafür, dass du Abraham in der Bibel aufgeführt hast. Ich danke dir für sein Leben, für das, was er mit dir erlebt hat. Ich danke dir dafür, dass er nicht ein Mann ist mit lauter Licht, sondern auch mit Schatten und dass du das auch nicht vor uns verschweigst. Ich bin tief beeindruckt, auch gerade mit dieser Predigt, mit der Vorbereitung dieser Predigt, wie sehr Abraham dir vertraut hat. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Vertrauen an dich in uns stärkst. Dass wir uns nicht aufhalten lassen durch Ängste, durch Zweifel, durch Fragen an dem, was du von uns forderst, sondern dass wir mit Freude dies tun, im Vertrauen darauf, dass du Gutes entstehen lässt. Abrahams Weg mit dir war nicht immer leicht. Aber du hast ihn gesegnet und ich bitte dich für uns alle, dass du diesen Segen uns gibst. Schenke uns, dass du unser Herz prüfst und dass du uns zeigst, wo Dinge dir im Wege stehen. Wo unser Innerstes dir Dinge vorenthält oder dich nicht an die richtige Priorität setzt. Schenke uns dann, wenn du es uns zeigst, den Mut, es anzugehen und in mancher Traurigkeit, die das mit sich bringt, die Freude, dir näher zu kommen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich will es mal so formulieren. Es besteht jetzt die Möglichkeit, ein Lied mitzusingen. Reinige mein Herz. Wenn Sie dieses Lied mitsingen wollen, führen Sie sich vor Augen, es könnte ein Gebetslied sein, das Gott erhört. Reinige mein Herz. Kurzen Moment des persönlichen Gebets. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens für uns. Amen.